Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Heute natürlich am Israel-Sonntag ein ganz herzliches Shabbat. Shalom an euch alle. Ja, Israel-Sonntag. Denken wir, gedenken heute einfach dieses Teils der Erde, mit dem wir eigentlich von Grunde her sehr, sehr stark verwurzelt sind. Israel, ein Land, das die Weltpolitik bestimmt, mitbestimmt. Wir fast jeden Tag irgendwo in der Zeitung, im Fernsehen, egal wo, irgendetwas kommt über Israel. Und wenn wir uns Israel mal auf der Weltkarte anschauen, dann muss man schon sehr genau wissen, wo dieses Land ist. Denn auf der Weltkarte hat das Ding die Größe von einem Fliegenschiss. Das heißt also, man weiß es gar nicht, oder man sieht es fast nicht. Ich habe gestern noch mal eine Weltkarte angeschaut und es ist so ein winziges Stück Erde, aber sowas von Bedeutung. Ja, wie Monika schon sagte, es geht heute um den Tempel und solche Dinge. Und ich möchte bitten, dass du aus dem Johannesevangelium, die Verse 2, Johannes 2, die Verse 13 bis 22. Und Monika, damit ich nicht als Wendehals gelte, wenn ich mir den Kopf verdrehe, tätest du es bitte vorlesen.
Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schafe und Taubenverkäufer und die Wechsler dasitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, sowohl die Schafe als auch die Ochsen. Und die Münze der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmet dies weg von hier, machet nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhause. Seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du diese Dinge tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brechet diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Worte, welches Jesus gesprochen hatte.
Vielen Dank. Ja, heute, wenn man nach Jerusalem kommt, da ist von diesem Tempel nicht mehr sehr viel zu sehen. Wir sehen da noch die Klagemauer, die aufgeteilt ist in 2 Teile. In einen größeren Teil die Klagemauer für die Männer und einen kleineren Teil die Klagemauer für die Frauen. Was heißt das natürlich? Die Männer haben vielleicht mehr zu klagen wie die Frauen. Das ist ja sehr angenehm. Aber das sind noch die Reste, die da einfach stehen. Vor kurzem, als ich beim Zahnarzt war, sagte er zu mir, er hat nicht direkt gejammert, aber er sagt halt, dass immer alles auch vom Verdienst her schlechter wird. Ich habe gesagt, ich habe was gelesen, glaube ich, dass die Kassenärztliche Vereinigung wieder Flüge nach Jerusalem an die Klagemauer anbietet, wo die ganzen Zahnärzte dann hingehen können und können ihr jämmerliches Einkommen klagen. Also viele, viele, viele Branchen findet man in Jerusalem an der Klagemauer. Jeder kommt irgendwann dorthin zu klagen. Und die, denen, wo es doch am besten geht, die klagen am lautesten. So. Der Tempel in Jerusalem, er war schon immer ein Stein des Anstoßes. 2-mal wurde er zerstört. 2-mal war er wirklich diesen Menschen ein Dorn im Auge. Im Jahr 587 vor Christus von den Babyloniern und im Jahr 70 nach Christus von den Römern. Da haben sie also den Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Heute liegt der Tempel und auch über diese heute liegt der Tempel in Trümmern, und selbst über diese Trümmerteile gab und gibt es immer wieder Streit. Bis heute. Der Tempel und das Drumherum ist bis heute nicht in Frieden und in Ruhe. Was ist? Es gibt Streit darüber, wem diese Trümmerteile gehören. Da streiten sich die Menschen heute noch darum. Den Juden gilt der Rest des Tempels, wie ich schon sagte, als Klagemauer. Ansprüche von den Juden werden jedoch auf den gesamten Tempelberg erhoben. Den Tempelberg haben jedoch die Muslime fest in ihrer Hand. Weil im 7. und im 8. Jahrhundert haben dort die Araber den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee errichtet. Und jetzt kommt ein Hammer. Die UNESCO hat vor einigen Jahren die Heiligtümer auf dem Tempelberg ausschließlich den Muslimen als Besitz und als Eigentum zugesprochen. Die Verwurzelung des Judentums auf dem Tempelberg wurde total ignoriert. Israel hat das natürlich als einen Affront aufgefasst und die Muslime weltweit, sie haben gejubelt. Ihr lest es in der Zeitung, ihr hört es im Fernsehen, ihr seht es, ständig gibt es irgendwelche Auseinandersetzungen auf diesem Tempelberg. Darum gibt es auch diesen großen Sicherheitsbedarf. Es gibt Sicherheit und Einlasskontrollen, vor allem am Freitag, wenn die Muslime auf den Tempelberg zum Beten gehen, wenn sie da hochströmen. Israelische Sicherheitskräfte stehen da, ich weiß nicht, in Hundertschaften und sichern diesen Tempelberg ab. Weil von diesem Tempelberg gehen sehr viele oder sind sehr viele Unruhen immer wieder ausgegangen. Und wir sehen, dieser Tempel ist nach wie vor, selbst dass es ihn nicht mehr gibt, aber er ist weiterhin ein Stein des Anstoßes für die Menschen. Und du hast vorher was gesagt, Monika, wir Christen sind da sehr stark mit Israel verwurzelt. Und ich frage mich so manchmal, und wir Christen, wie reagieren wir eigentlich darauf, auf diese ganzen Dinge, auf diese ganze Unruhen, auf diese ganze Sache, die da abläuft. Und ich habe einfach herausgefunden, wir Christen, wir halten uns da sehr vornehm zurück, beziehungsweise wir halten uns oft heraus. Israel wird in dieser Sache von uns Christen sehr oft alleine gelassen oder nur mit ganz verhaltener Stimme. Hören Sie da mal was. Jesus war es, der diesen Tempelkult, den alttestamentlichen, aufgehoben hat. Und er selbst hat sich an die Stelle dieses Tempels gesetzt. Wisst ihr, Jesus, er hatte kein Interesse daran, diesen Tempel zu zerstören, diesen Tempel abzubrechen. Wir haben es im Text gelesen, er sagt, er bricht diesen Tempel ab und baut ihn in 3 Tagen wieder auf. Aber er meint natürlich sich, seinen Tod und seine Auferstehung. Aber er hatte kein Interesse daran, dass dieser Tempel vernichtet wird und dass er dann das Tafelsilber des Vaters verscherbeln könnte. Jesus bezeichnet den Tempel in Jerusalem als Haus seines Vaters. Und wir alle erinnern uns vielleicht an die Geschichte, als Jesus als 12-Jähriger im Tempel war, als sein ganzer Familienclan, die ganze Verwandtschaft, als sie nach Jerusalem gingen und als sie dann wieder zurückgingen nach Nazareth und sie merkten erst einige Tage später, als sie so wieder mal die Durchzählte, da fehlt doch einer. Und dann war es Jesus, der da fehlte. Große Aufregung, wo ist der Junge, wo ist der Knabe, er war erst 12, man ging zurück, ich weiß nicht, wer das alles war, der da zurückgegangen ist. Und wo fanden sie ihn? Sie fanden ihn im Tempel und als sie ihn zurechtwiesen, sagen, Junge, weißt du, was du uns da angetan hast? Wir latschen 3 Tage durch die Wüste und durch das Bergland und du lässt uns da einfach oder bist einfach weg und wir können die ganze Strecke wieder zurückgehen. Da antwortete Jesus, wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters bin oder sein sollte? Oder ich bin da, das, was meines Vaters ist. Wisst ihr, der Tempel war der Ort der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Das Zentrum, wo Gott wohnte. Deswegen kam Jesus in den Tempel, um hier zu wirken und um im Tempel auch zu lehren. Mit Jesus war Gott im Tempel präsent. Wer Jesus hatte, der hatte den Vater. Weil er sagte, ich und der Vater, wir sind eins. In Jesus und nicht nur im Tempel, in Jesus können wir dem Vater begegnen. Ich und der Vater, wie ich sagte, sind eins, sagte Jesus einmal später. Und genau, ich und der Vater sind eins, das sagt er nicht irgendwo draußen in der Prärie, sondern genau diese Worte sprach er im Tempel aus. Jesus war nie daran gelegen, diesen Tempel zu zerstören. Er war ihm auch nie daran gelegen, dass dieser Tempel zerstört werden sollte. Wir lesen es irgendwo in einem Evangelium. Er ist in Tränen ausgebrochen, als er die Zerstörung des Tempels vorhersagte. Welches war das Haus seines Vaters? Jesus hat diesen Tempel umfunktioniert, indem er die gängigen Opfergaben in Frage gestellt hat. Den Tempel abgebrochen, den Tempel zerstört, den Tempel zunichte gemacht, das haben andere. Und das Schicksal dieses Jerusalemer Tempels zeigt exemplarisch, welche Probleme Gottes Gegenwart in der Welt ausgesetzt sind. Gott scheint für die Welt ein Problem zu sein. Gott wird nicht freudig begrüßt, sondern das, was Gottes ist, wird bekämpft und zerstört. Und es ist bis auf den heutigen Tag geblieben, ihr Lieben. Die Römer wollten den Tempel mit seinem Kultbetrieb schon lange aus der Welt schaffen. Ihnen war der schon lange ein Dorn im Auge. Die hatte schon lange gefuchst, was da alles vor sich ging. Sie verstanden das nicht, diese ganzen Opferdinge, die da abliefen. Es war ihnen fremd durch ihre Götter. Und irgendwie duldeten sie es doch. Denn sie befürchteten, wenn sie irgendwas machten, einen dementsprechenden religiösen Widerstand, ja, vielleicht sogar Terror, dass das Volk aufstehen würde. Doch dieser Tempel war ihnen immer ein Stein des Anstoßes. Und irgendwann, so im Jahr 70 war das, da entschieden sie, diesen Tempel dem Erdboden gleich zu machen. Ich weiß nicht, was sie damals dachten, ob sie mit dem Ausrotten des Tempels glaubten, vielleicht auch Gott ausrotten zu können. Da hatten sie sich natürlich getäuscht. Aber dieses Tempel, das sie nicht verstanden, das sie nicht haben wollten, sie haben ihn abgebrochen. Und Jesus hat das schon viele Jahre vorher kommen sehen. Und er hat auch darüber gesprochen. Und es ist unschwer zu erkennen, ihr Lieben, dass Religion nach wie vor in unserer Zeit auch großen Gefahren ausgesetzt ist. Wisst ihr, wenn man sich jetzt mal genau anschaut, Religion, sie unterliegt einem gewaltigen Missbrauch. Wenn ich an das Mittelalter denke, als die ganzen christlichen Zwangsevangelisationen waren, als Tausende und Abertausende von Menschen im Namen Gottes abgeschlachtet wurden, da wurde sehr, sehr Missbrauch getrieben. Und auch heute der Islam, wenn er zu seinem heiligen Krieg aufruft im Namen Gottes, dann ist es einfach nicht okay. Wisst ihr, da wird eine ganze Gottheit für weltliche Interessen missbraucht. So oder so, eine ganze Gottheit wird für weltliche Interessen missbraucht. Und das ist die krasseste Art, Gott zu vereinnahmen und ihn seiner Heiligkeit zu berauben. Indem wir ihn banal vorherschieben und Verbrechen und Dinge begehen und dann noch behaupten, wir machen das in seinem Namen. Es gibt auch heute bei uns Tendenzen, die Religion und Gott ablehnen und bekämpfen. Ja, wenn es geht, Gott ganz abschaffen wollen. Wenn ich dran denke, wir waren vor vielen Jahren in Albanien, der damalige Regierungschef Enver Hoxha, er hat sich gepriesen darüber, sie hatten es in ihrer Verfassung, Albanien war das erste atheistische Land der Welt, das stand in der Verfassung, es gibt keinen Gott. Alle Kirchen, alles was irgendwie gestanden hat, wurde dem Erdboden gleich gemacht. An dieser Stelle sind Tausende und Zigtausende und Abertausende hat er von Bunkern bauen lassen, weil er eine Wahnsinnsangst hatte, von Feinden angegriffen zu werden. auch oft ist, wir lesen es oder wir sehen es in diesem Sudan, Ägypten, überall, Indonesien, die Kirchen und Heiligtümer der Christen, sie werden in Schutt und in Asche gelegt. Ganz genau gleich wie der Tempel in Jerusalem. Und es tut weh, wenn man sieht, dass Gott nicht mehr mit Respekt behandelt wird, sondern dass ihm oft nur noch Misstrauen entgegengebracht wird. Misstrauen, davor, die vielen Missbrauchsfälle der Kirche, die auch thematisiert wurden, haben dann natürlich auch ihren Beitrag dazu geleistet. Und ihr Lieben, ich habe es immer und immer wieder erfahren, es ist einfach so, wo Menschen sind, werden Fehler gemacht. Wo Menschen sind, da menschelt es. Wo Menschen sind, da geht es nicht immer so göttlich und so wahnsinnig super heilig und wer weiß was alles vor. Und da habe ich auch festgestellt, das kennt ihr sicherlich auch, dass auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite Kirche nicht immer unbedingt das Gleiche sein muss. Das sind zwei verschiedene Institutionen, die zwar teilweise repräsentieren, aber oft klafft zwischen dem, was Gott möchte und was die Kirche verkündet und was die Kirche tut, eine gigantische Lücke. Ja, so stehen wir vor den Trümmern des Tempels und wir stehen auch vor den Trümmern der Religionen, auch in unserer heutigen Zeit. Und ich denke, es sollte uns eine Mahnung sein. Anstatt uns um die Trümmer zu streiten, wem sie gehören, sollten wir lieber dafür eintreten und sorgen, dass auf der Erde nicht noch mehr Trümmer entstehen und nicht noch mehr Trümmer und Dinge zerschlagen werden. Wir haben als Christen eine Aufgabe dafür einzustehen, dass das ganze Trümmerfeld, das wir überall haben, dass es nicht noch wächst. Und ihr Lieben, wo wir hinschauen, so viel wie zur Zeit irgendwo, auch politisch gesehen, gesellschaftlich gesehen, in Trümmer liegt, hatten wir, denke ich, schon lange nicht mehr. Trümmer, wo wir hinschauen. Ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht und ich denke, egal ob Jude, ob Christ oder Muslim, in erster Linie und als allererstes, bevor wir irgendetwas tun, sollten wir von dem anderen respektieren, was dem heilig ist. Als allererstes, nicht gleich niedermachen, sondern wir haben verschiedene Völker, wir haben verschiedene Kulturen, wir haben verschiedene Religionen. Es ist nicht okay, wenn wir gleich kommen und reinschlagen, sondern als erstes müssen wir das respektieren, was den anderen heilig ist. Aber wir haben den Vorteil, wir Christen, wir wissen uns von Gott erwählt und wir wissen uns von Gott geliebt. Wir bekennen Jesus und wir haben durch ihn den Zugang zum Vater. Wir haben sehr vieles. Und trotzdem, möchte ich sagen, dürfen wir nicht behaupten, die absolute Wahrheit gepachtet zu haben. Wir bekennen Gottes Liebe, aber wir besitzen sie nicht. Wir sind Gott ganz nahe, aber wir können nicht über ihn verfügen. Es ist Gottes freie Entscheidung, wann und wem er sich zuwendet. Aber wir haben die Möglichkeit, diesen Menschen, wenn wir es einmal akzeptiert haben, dann können wir ihnen die Botschaft von Jesus Christus bringen. Dann können wir auf diese Menschen zugehen und dann können wir den Menschen von unserem Gott erzählen, der oft so viel anders ist wie ihr Gott. Wir haben einen Gott voller Liebe, voller Gnade, einen Gott, der herzlich ist. Dies haben die anderen Religionen nicht. Aber wenn wir gleich reinschlagen, dann gehen die in die Abwehrstellung. Wenn wir erstmal sagen, okay, das ist euer Glaube und dann darauf aufbauen und vielleicht die Unterschiede ihnen zeigen, wie es bei uns ist, was unser Gott für uns tut, was unser Gott für uns getan hat, dann haben wir Zugang zum Herzen dieser Menschen. Und sie schauen uns an und sie sehen, wie wir leben, wie gehen wir miteinander um. Und dann erreichen wir die Herzen dieser Menschen. Wir dürfen den Andersgläubigen unseren Glauben erzählen. Wir dürfen sie für unseren Glauben begeistern. Wir dürfen unseren Glauben ihnen bringen. Wir können ihn nicht überstülpen. Aber was wir können, Gott kann diese Menschen zum Glauben bringen. Es ist sein Privileg, das zu tun. Wir müssen eine Basis schaffen. Das können wir, das dürfen wir, das sollen wir. Aber das Letztendliche, der letztendliche Herzensanstoß, der muss von Gott kommen. Und der kommt von Gott. Die letzte Entscheidung darüber gebührt ihm. Je Mensch, wenn ich an meine Anfangszeit als Christ denke, wenn man glaubt, jetzt hat man etwas begriffen. Das ist ja oft so wenig. Aber man glaubt, jetzt bin ich ein halbes Jahr Christ. Wow, ich habe die ganze Fülle begriffen. Und dann geht man los. Und dann geht man los und dann nimmt man die Bibel und sagt, Georg, du glaubst nicht, ich schlage dir den Schädel mit dem Ding ein, damit du es endlich begreifst. Ist jetzt etwas übertrieben dargestellt. Aber man ist nachher als junger, voll Elan und voll Durchsetzungskraft, fast schon gewaltbereit. Gell? Will man den Menschen auf diese gute Botschaft, die man gehört hat, man möchte sie ihnen doch bringen. Und man denkt, das kann doch nicht sein. Ein erwachsener Mensch, und in der heutigen Zeit noch so viel Dummheit in ihm. Und er begreift es nicht. Mensch, Herr, die müssen eigentlich zu zweit sein. Einer allein kann gar nicht so dumm sein. Waren meine Gedanken am Anfang. Das gibt's doch nicht. So viel Dummheit in einer Person habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Aber das ist nicht das Richtige, versteht ihr? Gott ist derjenige, der letztendlich darüber entscheidet. Und Gott tut sein Werk. Wenn wir bereit sind, unseren Teil zu tun, dann tut er den seinen. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Und wisst ihr, so ist es mit den Trümmern auf dem Trümmelberg in Jerusalem auch, wo es immer wieder Streit gibt. Wem was gehört? Es ist ja unglaublich, um was sich die Menschen alle streiten können. Die streiten sich um ein paar Trümmerteile. Aber das scheint einen ganz großen Symbolwert für diese Menschen zu haben. Aber wem gehören diese Trümmer eigentlich? Ich sage, sie gehören weder den Juden, noch den Moslems, noch den Christen, denn es ist das Haus Gottes. Also gehören diese Teile auch Gott. Nicht irgendwelchen Menschen. Sie gehören in letzter Konsequenz Gott selbst. Die Juden, sie haben bislang noch keinen neuen Tempel gebaut. Nach der Gründung im Jahr 1948 von Israel immer noch nicht. Aber als wir in Israel in Jerusalem waren und waren da am Tempelberg und waren an der Klagemauer, und da hat uns der Reiseleiter auch erklärt, gibt es viele Studenten, die weiterhin dran sind, den Aufbau des Tempels zu studieren. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, geht dieses Tempelstudium, glaube ich, 15 Jahre. Monika, das habe ich noch so im Ohr. 15 Jahre studieren die, das wird von Generation zu Generation weitergegeben, damit dieser Tempel eines Tages wieder aufgebaut werden könnte. Es ist aber auch so, nur eine strenge Minderheit im Judentum fordert die Wiederherstellung dieses Tempels. Die Mehrheit begnügt sich mit der Klagemauer. Aber ihr Lieben, unser Jesus selbst, er ist der Tempel. Und das Schöne ist, ihn kann keiner abbrechen und ihn kann keiner zerstören. Er war der Erste und er wird auch einmal der Letzte sein. Eines aber dürfen wir wissen, ihr Lieben, ob mit oder ohne Tempel, ob mit oder ohne Heiligtum, und auch wenn die Trümmer des Tempels am Boden liegen, Gott bleibt in dieser Welt. Er lässt sich nicht vertreiben, auch wenn wir Tempel, auch wenn wir Kirchen, auch wenn wir Heiligtümer, auch wenn wir, wer weiß, alles zerstören. Gott lässt sich nicht zerstören und Gott lässt sich aus dieser Welt nicht hinauseckeln und er lässt sich nicht vertreiben. Gott ist auch weiterhin präsent und ich bin überzeugt, er ist uns oft näher, als wir es denken. Jesus, er tritt selbst dafür ein, denn er ist der neutestamentliche Tempel. Wir brauchen diesen alten Tempel nicht mehr. Wir haben einen anderen Tempel. Wir haben Jesus, der sich als Tempel eingesetzt hat. Und ich bin überzeugt, unter dem Dach dieses Tempels, der Jesus Christus heißt, werden einmal alle Völker beieinander sitzen. Und jeder Streit wird ein Ende haben. Irgendwann werden die Menschen aus allen Dominationen um ihn herum vereinigt sein. Und manche wird nicht nur eine Lampe aufgehen, manche wird eine ganze Serie von Halogenscheinwerfern aufgehen, wenn sie sehen, wer ist dieser Jesus wirklich. Und ich bin auch überzeugt, wir als Christen, wir kennen nur ein ganz kleines Spektrum dieses Jesus. Auch wir werden mit offenen Mäulern, Mündern dastehen und werden staunen über das, was wir hören und was wir sehen werden. Über das Gewaltige, das in Jesus ist. Aber ihr Lieben, bis dahin kann es noch eine Zeit lang dauern. Und bis dahin ist für uns Demut und Gottvertrauen angesagt. Es kann noch ein langer Weg sein, es kann aber auch einmal alles ganz schnell kommen. Weil auch die Zeit, sie steht in Gottes Händen. Und ich bin überzeugt, dass das neue Jerusalem, das Gott schaffen wird, es wird ein einziger Tempel zur Ehre Gottes sein. Es wird ein einziger Tempel zur Ehre Gottes werden. Und in diesem Tempel werden einmal alle Völker aus allen Rassen und aus allen Nationen Gott preisen und sie werden ihn anbeten. Das Alte, es wird vergehen. Gott wird etwas Neues, etwas Gewaltiges, etwas Wunderbares, etwas noch nie Dagewesenes schaffen. Das alte Jerusalem, es wird untergehen. Der Tempelberg, die Klagemauer, die Al-Aqsa-Moschee, es wird alles wird untergehen. Aber das neue Jerusalem, da bin ich überzeugt, es wird alles in den Schatten stellen, was wir bisher kannten. Alles in den Schatten stellen, was wir uns vorstellen können. Es wird alles in den Schatten stellen und es wird ein einziger Ort der Anbetung und der Herrlichkeit Gottes sein. Ich bin überzeugt, da greift Gott noch einmal ganz tief rein. Da gibt er noch einmal das Beste, was er geben kann. Noch einmal das Letzte fordert er auch sicherlich von sich selber. So stelle ich mir das einfach vor. Gott wird etwas Neues und etwas Wunderbares und etwas Gewaltiges schaffen. Ja, und ihr Lieben, wir, die wir an Jesus geglaubt haben, wir werden einmal mitten in dieser Herrlichkeit drin sein. Wir werden einmal mitten in diesem neuen Jerusalem sein. Wir werden mitten da drin wohnen. Dort, wo der Löwe und das Lamm miteinander fressen werden. Dort, wo die Herrlichkeit Gottes jeden Tag sein wird. Wo es keine Sonne und kein Licht mehr gibt, weil Gott selbst dieses alles ist. Und dieser Tag, er wird kommen und auf diesen Tag dürfen wir zuleben. Dann brauchen wir keinen Tempel mehr, denn Gott selbst wird unser Tempel sein. Amen. So, bevor ich jetzt den Segen spreche, möchte ich euch noch eine ganz kleine Geschichte. Teil an. Ja, ein junges Ehepaar ist in ein Haus gezogen. Und als sie eines Morgens beim Frühstücken saßen, da hängte die Frau nebendran im Nachbarhaus Wäsche auf. Die Frau, eine saubere schwäbische Hausfrau, sie stupfte ihren Mann und sagte, guck mal, was die Frau für eine graue Wäsche hat. Ja, okay, sie haben wieder gefrühstückt. Ein paar Tage später wieder das Gleiche. Die Frau stupfte ihren Mann, sagte, guck mal, die Frau, die graue Wäsche, wo die hat, dass sie das nicht merkt, wie grau diese Wäsche ist. Und so wiederholte sich dieses Ritual einige Wochen. Eines Morgens saßen sie wieder am Frühstück. Die Frau hängte die Wäsche auf und die andere Frau von des jungen Ehepaars war total erstaunt und sagte, guck mal, die Wäsche ist sowas von sauber. Irgendwie hat sie es jetzt gelernt und begriffen oder sie hat ein anderes Waschmittel genommen. Dann sagte der Mann zu ihr, Schatz, ich glaube, es war keines von beiden. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden und habe im Esszimmer die Fenster geputzt. Also, was heißt das auch für uns? Ihr Lieben, es kommt darauf an, durch was für ein Fenster, das wir blicken. Ich will damit sagen, es ist auch für uns Christen immer wieder wichtig, dass wir durch das, durch die Augen unseres Herzens, die vom Heiligen Geist gereinigt worden sind, dass wir da durchschauen. Wir bekommen so viel mit in Presse, in Fernsehen, in Medien und so weiter. Und jeder versucht ja, uns in einem Stück weit seine Meinung aufzudrängen, zu beeinflussen und so weiter. Und diese Palette haben wir in vielen Dingen. Aber ihr Lieben, lasst uns immer wieder dran gehen und vom Heiligen Geist dieses Fenster nach draußen putzen zu lassen, dass wir einen klaren Blick da drin haben und die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. So, jetzt möchte ich euch segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Und der Herr schenke euch seinen Frieden heute, morgen und immer da. Amen. Ja, dann wünsche ich euch, wie hat der Aaron gesagt, einen mega fetten Sonntag. Das Öl floss ja vom Haupte Aarons, dass er wirklich einen tollen, einen mega fetten Sonntag hat. Fett war ja früher auch das Zeichen für Reichtum. Tiere, die fett waren, waren die Besitzer, waren reich. Das wünsche ich euch von Herzen. Nicht, dass ihr fett werdet, sondern dass ihr geistiges Fett habt. Und ja, so einen tollen Sonntag euch. Genießt das heiße Wetter oder auch nicht, aber ich weiß, ihr macht das Beste daraus. Amen.